Hallo und Shalom und schön, dass du auch zu dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Milane, ich liebe True Crime, Bücher, Marketing und auch diesen Podcast. Und entweder hörst du jetzt gleich eine Solo-Folge oder ein Interview. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du hierher gefunden hast. Du kannst diesen Podcast unterstützen, wenn du ihn abonnierst, wenn du hier immer wieder reinschaust und vor allem auch, wenn du in die Shownotes / in die Infobox schaust. Diesen Podcast gibt es als Video und als Audiodatei. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Anhören dieser Podcast-Folge. Deine Milane.
Hallo Jasmin und herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du Zeit gefunden hast. Bevor wir so richtig ins Gespräch starten, starte ich ja immer mit den 5 Random Questions. Du darfst gerne um die Ecke denken, der hörende Zuschauende darf gerne um die Ecke denken. Und ob man uns jetzt sieht oder hört, ist ja von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Alle Informationen über dich und mich findet man auf jeden Fall in den Shownotes in der Infobox. Je nachdem, wo man uns jetzt gerade sieht oder hört. Frage Nummer 1. Meer oder Berge?
Berge.
Schuhe oder barfuß?
Schuhe. Schöne Schuhe.
Schuhe, okay. Vielleicht haben wir ja dazu später noch mehr. Zug oder Auto?
Puh, oh, schwierig. Ich bin ja viel unterwegs, also wechsle ich gerne ab. Es hat beides was absolut für sich.
Ja. Okay. Wandern oder schwimmen?
Oh, liebe ich auch beides sehr. Puh, am besten in einem Bergsee schwimmen.
Guter Kompromiss.
Ja, denke ich.
Letzte Frage. Buch oder E-Book?
Buch.
Okay. Dann starten wir jetzt richtig rein. Wer bist du, Jasmin? Was machst du? Und wer sind deine Lieblingskunden?
Also die 3 Kernfragen gleich am Anfang.
Richtig. Genau. Alles andere ergibt sich dann daraus.
Genau. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für dein schönes Format. Ja, mein Name ist Jasmin Möser. Ich bin die mit dem Plop-Effekt fürs Business. Also mich ruft man an, wenn man selbstständig ist, entweder solo-selbstständig oder ein kleines Unternehmen führt und ist einfach an verschiedenen Ecken klemmt. Meistens ist das ein Verzetteln mit dem Papierkram. Man hat Probleme mit den Finanzen, immer wieder Liquiditätsengpässe oder auch meistens, wenn man schon ein paar Jahre selbstständig ist, einfach ein Motivationsproblem. Was dahinter steckt, werden wir bestimmt noch besprechen im Laufe unseres Gesprächs. Ja, und Lieblingskunden, Wunschkunden, ja, ist ja im Prinzip schon gesagt, inhabergeführte Unternehmen, am liebsten so bis 10 Mitarbeiter. Das mache ich am allerliebsten, weil man maximal nah an der Inhaberperson dran ist. Da ist jemand, der hat mal sich einen Traum erfüllt, der hat sich eine Existenzgrundlage geschaffen und hat da jetzt Probleme, braucht Hilfe. Und das ist der Bereich, den ich am liebsten mache. Branchenübergreifend, deutschlandweit. Das Einzige, was ich nicht mache, ist alles, was stark in die Esoterik reingeht. Das finde ich sehr schwierig. Aber ansonsten ist durch die Bank weg alles dabei.
Also könnte man so entfernt sagen, alles, was validiertes, greifbares Business ist, also alles, was man irgendwie belegen kann, wo man Zahlen hat?
Naja, Zahlen sind ja eh mein Bereich. Ne? Das,
darauf wollte ich hinaus.
Ja, aber ansonsten, also ich bin zum Beispiel sehr gerne im Handwerk. Ja, ich bin sehr gerne im Einzelhandel. Ne? Aber auch alles mit rund um Dienstleistungen, ob das jetzt geschäftliche Dienstleistungen sind oder persönliche Dienstleistungen, jetzt weiß ich wie. Persönliche Dienstleistungen, jetzt zum Beispiel auch Kosmetik oder sowas in der Richtung, ja, geschäftliche Dienstleistungen, zum Beispiel IT, ne, also sowas, also da, wo eine Wertschöpfung stattfindet, ja.
Das ist schon ein ganz spannender Punkt. Wir sprechen ja hier über True Crime Marketing. Ich will da gleich mal einhaken. Du hast dich selber nicht auf die Branche festgelegt, wo viele ja schon immer sagen, oh, das ist aber und du musst doch Nische und so weiter. Du hast deine Nische ja dafür anders formuliert. Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen.
Also meine Nische ist ganz klar, dass ich mit den sogenannten Kleinstunternehmen arbeite. Also das hat nichts mit der Kleinunternehmerregelung zu tun. Ja, das wird gerne mal mit so gefährlichem Halbwissen verwechselt. Kleinstunternehmen heißt, man ist unter 10 Mitarbeitern. Und das ist genau meine Nische. Ja, also das, also Branche, ich habe mich auf Menschen spezialisiert, ja, auf selbstständige Menschen. Ja, und das, ja, das ist das, was ich am liebsten mache. Und ja, wenn ich mich dann noch auf, klar kann ich mich noch auf eine Branche spezialisieren und kann sagen, ich mache das nur für, weiß ich nicht, Schreiner, Maler, Friseure, wie auch immer. Aber da müsste es aus meiner Sicht von mir auch noch irgendeine ganz besondere Affinität zu einem Thema geben. Und ich liebe das einfach, Menschen zu helfen, ihre Existenzgrundlage auf stabile Beine zu stellen. Na, und das ist, egal in welcher Branche man unterwegs ist, immer, das sind immer die ähnliche Themen.
Ja. Danke, das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung, weil viele sich ja fragen so, na, wie schürfe ich denn da noch tiefer, wie gehe ich denn oder wie komme ich denn so richtig in meine Nische rein? Es gibt halt mehrere Wege, um da hinzukommen. Und so wie du das gemacht hast, ist eben der eine Weg. Der andere Weg ist eben, man spezialisiert sich auf eine Branche. Das ist relativ offen und beides hat, finde ich weiß nicht, wie du denn dazu stehst, beides hat ja auch durchaus seine Berechtigung.
Keine Frage. Ne? Das ist wie in allen Dingen im Leben, alles hat sein Für und Wider. Ne? Also na klar ist das eine Frage, die gesagt, ah, okay, kennen Sie sich denn aber mit meiner Branche aus? Ne? Das ist so. Also A, mache ich es schon sehr lange. Also es gibt schon extrem viele Branchen, die ich auch schon kennengelernt habe. Also von daher sowieso schon viel Erfahrung. Aber halt wie gesagt, es steht ja für mich der Mensch und sein Arbeitsverhalten im Fokus. Ne? Und die Ursache für die Probleme sind immer wieder die gleichen. Ne? Also die kaufmännischen Schwächen oder Schwächen in der Selbstorganisation, Schwächen in der Selbstfürsorge. Ja, das auch das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und das ist, wie gesagt, das ist ein Menschenthema. Ja, und was der jetzt hinten raus im Alltag macht, ne, oder auch Gesundheitsbereich, ne, jetzt in der Pflege oder so, ne, das ist alles, es ist ja der Mensch im Fokus für mich.
Ja. Mal kurz zurück zu deiner Selbstständigkeit. Du hast gerade Erfahrung gesagt. Wie lange bist du jetzt schon selbstständig und wie war denn so deine persönliche Entwicklung in dem Thema?
Ja, also ich bin seit 2007 selbstständig, also jetzt fast 20 Jahre. Also von daher, ja, da bringt man schon ein bisschen was mit an Erfahrung. Das ist so, genau. Also ich habe nach dem Abi erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, Bürokauffrau, also auch ganz bewusste Entscheidung, weil ich immer wusste, ich will irgendwie in die Wirtschaft. Das ist ja so Schule und echtes Leben, das hat ja nicht so viel miteinander zu tun. So dass ich gesagt habe, okay, bevor ich mich dann irgendwie für ein Studium oder so festlege, will ich erstmal so ein bisschen wissen, was ist da draußen eigentlich los, was passiert da. Und da war so eine ganz klassische kaufmännische Ausbildung für mich der richtige Weg. Und tatsächlich ist es auch so, dass in den Beratungen, die ich auch heute noch mache, oder ja, natürlich immer noch mache, tatsächlich ganz viel Wissen aus meiner Berufsausbildung dabei eine große Rolle spielt, nämlich wie organisiere ich ein Büro, Büroordnungssysteme, Büromanagement. Ja, das habe ich ja alles in der Ausbildung gelernt und nicht später im Studium. Also von daher ganz spannend. Und das ist tatsächlich das, was dann vielen Selbstständigen auch so super pragmatisch hilft. Ja, weil nämlich genau darüber ein Basiswissen häufig nicht vorhanden ist. Es hat ja seinen Grund, warum das ein Ausbildungsberuf ist. Genau, dann das habe ich gemacht. Parallel dazu habe ich noch eine Weiterbildung gemacht, staatlich geprüfte Kommunikationswirtin. Also das Marketing und Werbung liegt mir sehr nah. Und daran in den Anschluss noch erst Wirtschaftswissenschaften angefangen, dann auf BWL gewechselt, noch auf Diplomabschluss noch gemacht. Genau, und das habe ich alles nebenberuflich gemacht. Also ich habe angestellt gearbeitet nach der Ausbildung und den staatlich geprüften Kommunikationswirt und das Diplomstudium habe ich nebenberuflich gemacht. Ja, genau. Also deswegen habe ich halt auch entsprechend dann schon so viel Berufserfahrung, jetzt fast 25 Jahre, weil es halt nebenberuflich war. Ja, genau, das ist so mein Werdegang. Und ja, zur Selbstständigkeit bin ich quasi so mittendrin gekommen, wie das halt so ist. Das war Teil der Ausbildung, also von dem Kommunikationswirten. dass man eine fiktive Agentur gründen sollte, ne, und dann zusammen mit anderen Studis oder Auszubildenden einen echten Marketingauftrag aus der echten Wirtschaft bearbeiten musste. Das wurde dann präsentiert. Und ja, das war so, dass unser Konzept halt den ersten Platz gemacht hat, ne, und das wurde dann umgesetzt in Realität. Der Auftraggeber war total begeistert, hat da weitererzählt, und dann sind halt andere Unternehmen an die Akademie herangetreten und haben gesagt, hier, ihr habt hier so eine Studiengruppe, haben irgendwie eine super Arbeit gemacht, wie können wir die beauftragen? So, und dann kam halt, ne, so ganz einfach, ich sage, ja, okay, wenn wir das jetzt machen, puh, wie läuft denn das eigentlich? Wie kann man denn eigentlich eine Rechnung schreiben? Ne? Also man hatte ja einfach noch so überhaupt keine Ahnung. Und haben da so ein IHK-Seminar gemacht, eine Existenzgründung, leicht gemacht so ungefähr. Und haben wir gedacht, ja, okay, wir müssen halt hier irgendwie was gründen, sonst, ne, sonst ist es ja irgendwie Schwarzgeld oder wie auch immer, geht nicht. Ja, und dann durch das IHK-Seminar kamen dann die nächsten Auftraggeber und so weiter. Und dann ist das relativ schnell gewachsen. Und mit Abschluss des Diploms bin ich dann Vollzeit in die eigene Agentur eingestiegen. Wir sind dann auch ziemlich schnell gewachsen, waren dann 6 Leute in Vollzeit. Und ja, genau, so bin ich da reingekommen.
Ich will da mal noch mal kurz anschließen aus meiner eigenen Geschichte, weil sich hier so ein bisschen was doppelt gerade oder ich eine Parallele sehe. Ich habe ja auch am Anfang mal ursprünglich studiert, das Studium auch erfolgreich abgeschlossen, bin aber nie Historiker im eigentlichen Sinne geworden, obwohl ich es geliebt habe ohne Ende, habe ja im Parallelstudium noch Literatur und Pädagogik gemacht. Dann aber gemerkt, dass ich es gesundheitlich nicht packe, in der Erwachsenenbildung zu bleiben, und mich dann eben aufgrund der Erkrankung für die zweite Ausbildung entschieden. Und da hatten wir genau so ein ähnliches Szenario. Und es ging dann halt darum, wenn man im zweiten, sogenannten zweiten Bildungsweg, war bei mir eigentlich ja nicht richtig die Umschreibung, aber ich hatte ja eine abgeschlossene Ausbildung, und dennoch hat man es halt damals so gesagt. Und dann ging es halt auch darum, aus dem Praktikumsbetrieb, in dem man dann eben war, weil die Schule war der Arbeitgeber, der Praktikumsbetrieb war eben sozusagen die Praxisphase, dann in der Spezialisierung, in meinem Fall Marketing, ein Beispiel aus dem Unternehmen zu bringen und das dann eben auch in dem Unternehmen zu implementieren. Und ich war dankbarerweise eben auch in einem Ein-Mann-Betrieb bis dato, ein Mann, mit mir dann 2. Und wir haben das genauso gemacht. Wir haben das dann auch wirklich umgesetzt, einfach mal versuchhalber. Und es hat sich tatsächlich bis heute wohl gehalten, so wie ich gehört habe letztens. Also Praxiserprobung oder Realitätserprobung ebnet manchmal auch den Weg in die Richtung, in die man gehen will. Und ich habe das jetzt auch deshalb erzählt, weil ich jedem einfach Mut machen will. Die erste Ausbildung muss nicht der alleinige Weg für die Selbstständigkeit sein. Man kann da auch noch on top eine andere Richtung gehen. Oder bringt es halt am Ende zusammen. Und ich bin auch unendlich dankbar, dass ich die Industriekauffrau gemacht habe, dass ich dadurch eben dieses ganze Prozessdenken habe und dass ich auch kaufmännisch eben alles auf dem Schirm hatte. Und da kommen wir genau in die Richtung, da kommen ja dann die Leute zu dir, wenn es schief läuft.
Genau. Und zum Beispiel. Ja, genau, also das ist ja das, ich sage immer so, meine Leute, die lieben ihren Beruf. Ja, die haben ihren Beruf gelernt, ja, sei das jetzt mal im Beispiel der, ne, der Schreiner oder was auch immer, kann auch alles mögliche andere sein, jetzt nur als Beispiel. Die lieben ihren Beruf und gründen in aller Regel mit der Motivation, es besser machen zu wollen. Ja, also das ist so ein Selbstverwirklichungsthema, zu sagen, okay, die haben jahrelang angestellt gearbeitet, da gab es Sachen, da hat man sich über den Chef geärgert, ne, oder wie auch immer. Und dann gibt es irgendwie eine Chance, es gibt eine Gelegenheit und man sagt, okay, komm, ich kaufe mich hier ein oder ich gründe neu, ich mache eine Betriebsübernahme, auch das sind ja alles Existenzgründungen. Und dann kommt der Realitätsabgleich und in der Regel sieht man erst dann, was zu einer Selbstständigkeit alles dazugehört, nämlich der ganze kaufmännische Teil, ein extrem hohes Maß an Selbstdisziplin, Selbstorganisation, Kundengewinnung, Marketing, das sind alles leidige Themen, die die Selbstständigen in aller Regel nicht gerne machen. Ja, das ist so dieses, das ist wie, das wird als wie abgekoppelt von der eigentlichen Arbeit wahrgenommen. Ne? Und es ist aber Teil der Selbstständigkeit. Na, und dann wird das lange schleifen gelassen, da wird geschludert oder weil man es einfach auch nicht besser weiß. Es wird gerne verschoben. Ja, dann sagen, okay, kümmere ich mich dann mal drum, jetzt mache ich das erst fertig. Und dann kommen die Unternehmen im Prinzip darüber dann in eine Schieflage. Ne, weil vielleicht, also in aller Regel sind von Anfang an kalkulatorische Fehler drin. Dann sind ganz, ganz, also das fast das größte Problem sind Schwächen in der Arbeitsorganisation, dass Zeit einfach, also Prioritäten falsch gesetzt werden oder gar nicht gesetzt werden eher. Das heißt, es wird im Alltag viel reagiert auf alles das, was der Kunde macht. Also das heißt, eigentlich führen die Kunden das Unternehmen, weil der Unternehmer nur springt und reagiert. Genau, und dann, ich sag mal so, im Dritten passiert dann halt, dass man durch Überforderung, auch Frustration, Enttäuschung, weil immer wieder finanzielle Probleme auftauchen, man verzettelt sich, man fühlt sich schlecht, man schämt sich, dass man es nicht besser hinbekommt. Und dann ist eigentlich das Erste, was gestrichen wird, das ganze Self-Care-Thema. Das heißt, es werden Verabredungen mit Freunden, Sport, Familie, das wird alles hinten angestellt an den Wochenenden, das wird abgesagt, das wird gecancelt. Man setzt sich dann im Zweifel 7 Tage ins Büro, versucht irgendwas besser zu machen und es wird aber nicht besser, weil man es ja immer noch nicht besser weiß. Ne? Das heißt, man versucht härter zu arbeiten, aber es klappt einfach nicht, weil es immer noch die falschen Prioritäten sind. Genau, ja, und das ist dann quasi so das, wenn dann jemand schon ziemlich erschöpft ist, dann kommt in der Regel der Anruf dann an mich. Also dann sind die aber schon meistens gerne so 3 vor 12.
Das ist eine schöne Umschreibung, 3 vor 12. Also wie ist deine Erfahrung, wann oder beziehungsweise wodurch merken die Menschen denn dann eigentlich, dass irgendwas nicht mehr gerade läuft? Weil, also ich stelle mir das jetzt immer so vor, wenn das Betriebswirtschaftliche fehlt, dann sehe ich ja gar nicht, ob meine Zahlen stimmen oder ob ich mich irgendwo verrechnet habe.
Die merken.
Wo ist denn dann der Knackpunkt?
Also die merken es, es ist immer das Finanzamt, ist dann das Böse. Ne? Ah, genau, ne? Also das sind dann so Situationen, wo es weh tut. Was, von was soll ich das zahlen, weil es überhaupt keine Rücklagen gibt? Also das heißt, die sind gar nicht richtig einkalkuliert. Dann Termine mit dem Steuerberater, wenn sie überhaupt stattfinden, sind halt völlig unvorbereitet und verpeilt, weil man überhaupt nicht die richtigen Fragen stellt. Nicht mitdenkt. Ich sag mal, die merken es, wenn es richtig weh tut, auf dem Konto. Ja, wenn's Konto leer ist, ne, wenn Abbuchungen kommen, die nicht bezahlt werden können, und natürlich ein großer Erschöpfungszustand auch. Ja, also wenn man so das Gefühl hat, boah, ich pack das hier nicht mehr alleine oder dass man immer wieder auch denkt, ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin. Ja, ich gehe in die Privatinsolvenz, ist dann immer wieder so eine Drohung, also Drohung für sich selbst eigentlich eher. Also das sind eigentlich die Situationen, wo man es richtig merkt. Ja, also das Konto oder halt das eigene Energie ist oder selbst, es gibt keine Selbstzufriedenheit mehr. Man fühlt sich eigentlich nur noch schlecht und als Versager und erschöpft. Also wenn man das merkt und das auch regelmäßig immer wieder merkt, dann empfehle ich ganz, ganz dringend, sich Hilfe zu holen. Ob ich das bin, sei jetzt dahingestellt, aber ich sage mal, ich habe ja auch so ein höheres Ziel. Wenn mehr Menschen tun, was sie glücklich macht und das mit Erfolg, dann kommen sie auch weniger auf blöde Ideen. So ein bisschen mehr Zufriedenheit in der Welt können wir, glaube ich, vertragen.
Definitiv. Das, was ich mich daran gefragt habe, auch als ich mich mit dir und deiner Arbeit beschäftigt habe, wie oft passiert es denn, dass jemand früher kommt? Weil ich will so ein bisschen schärfen für die Wahrnehmung, dass man ja nicht erst kommen muss, wenn es 3 vor 12 ist.
Menschen sind ja sehr leidensfähig, ne?
Also ja.
Man kennt das vielleicht an Beispielen, weiß ich nicht. Man lädt das Altpapier in den Kofferraum und will es beim nächsten Altpapiercontainer abgeben und manchmal fährt man es halt 14 Tage durch die Gegend, weil man zu faul ist, anzuhalten und es reinzuwerfen. Oder jetzt, ne, blödes Beispiel, aber also man kann unglaublich vor sich herschieben. Man kann sich natürlich auch mit Nebelkerzen gut ablenken, ja, indem man dann sagt, okay, komm, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Instagram oder LinkedIn und poste hier mal so ein bisschen halbherzig rum und dann ist das mein Marketing zum Beispiel. Ja, das heißt, also man kann sich ja auch sehr gut selbst vortäuschen, dass man gerade strategisch an seinem Unternehmen weiterarbeitet. Ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass die Menschen ein bisschen früher zu mir kommen. Das passiert aber in den allermeisten Fällen nicht. Also ich sag mal 85-90%, da klemmt es dann schon gewaltig, ne? Also es kommt dann auch schon vor, dass wir zusammen Post aufmachen müssen, wenn da schon gelbe Umschläge kommen oder sowas. Büro zusammen aufräumen, zusammen zum Briefkasten gehen. Das gehört in der Regel dazu. Ja.
Ich versuche das immer so ein bisschen zu differenzieren. Das zieht sich jetzt auch schon durch das Interview, was ich gestern hatte und heute. Wir sind keine Therapeuten, wir sind Begleiter. Immer ganz, ganz wichtig, ne, weil du gerade so sagst, dass, also das zum Briefkasten gehen, aber das hat ja alles irgendwo was mit dem Unternehmen zu tun und nicht immer hat das einen Krankheitswert. Man muss das mal, finde ich immer wichtig, das auch zu trennen. Manchmal ist das auch einfach die Angst vor den Konsequenzen. Rein unternehmenstechnisch gesehen bedeutet das, jetzt muss ich meinen Traum aufgeben, wenn ich die Briefe jetzt aufmache. Wie siehst du das?
Ja, das ist so, also es ist die Angst, also es ist wie eine Art Schockstarre, kannst du dir eigentlich vorstellen, ne? Dass viele unterschätzen auch, wie unglaublich schnell das geht, ne? Das heißt, du gründest und du hast ja relativ schnell, also es ist halt auch wieder super individuell, je nachdem, in welchem Bereich man halt unterwegs ist. Wenn du jetzt in einem Bereich bist, der jetzt zum Beispiel maschinen- oder produktintensiv ist, also jetzt zum Beispiel ein Friseurhandwerk, ist ja sehr, sehr produktintensiv. Das heißt, du hast ja auch einen hohen Vorlauf an Kosten. Du hast hohe Ausgaben für eine Erstausstattung. Du musst dranbleiben. Du hast entsprechend die Versicherungen und so weiter. Das heißt, du hast ja relativ schnell einen ordentlichen Fixkostenapparat. Ja, wenn dann noch Mitarbeiter, Autos, Handys und sowas dazukommen, das heißt, du kommst ja ohne Probleme, je nachdem, ob jetzt Mitarbeiter oder nicht, aber auf 15.000, 20.000 Euro Fixkosten kommst du relativ schnell auch in einem sogenannten Kleinstunternehmen. Ja, nach unten, nach oben immer Spielraum. So, und wenn du dann halt, ich sag mal, du wirst jetzt zum Beispiel krank oder du bist erschöpft oder du machst einfach einen Fehler oder ein Kunde verschiebt ein Projekt und da bist du nicht drauf vorbereitet. Ja, oder ein Kunde, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel für einen großen Konzern etwas erbringst als Leistung oder als Lieferant, ja, und die setzen dann einfach 90 Tage Zahlungsziel fest, zum Beispiel. Ja, das sind ja Dinge, die im echten Leben einfach vorkommen. So, und dann eine große Überraschung, deine Fixkosten musst du jeden Monat zahlen, inklusive Sozialabgaben und so weiter. Das heißt, da reichen dir 3 schlechte Monate, um sofort, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, 20.000 Fixkosten, zack, hast du 60.000 auf der Uhr, die du dann ab dem 4. Monat schon zusätzlich stemmen musst, um sie wieder abzuarbeiten, um sie wieder aufzufangen. Na, was sind 12 Wochen im Arbeitsleben? Das geht so verdammt schnell. Und dann setzt halt im Zweifel so eine Schockstarre ein, wo man sagt, um Himmels Willen, ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Was ist denn passiert? Ich will doch hier einfach nur meine Arbeit machen. Ich will doch nur meine Kunden glücklich machen. Ne, und dann einfach so eine Hilflosigkeit. Und das ist halt so ein, ja, ganz klassisches Verhalten, dann erstmal auf Schockstarre zu gehen. Und das ist eigentlich, ich weiß, das ist der emotional schwerste Teil, genau in der Situation zu sagen, nein, ich hole mir exakt jetzt Hilfe und zwar sofort. Und das ist auch in der Regel so. Wer mich anruft, braucht eigentlich schon vorgestern Hilfe. Und dann muss ich immer echt gucken, dass ich dann kurzfristig Termine dann setzen kann und im Zweifel hinreise. Ja. Je nachdem. Genau, aber das ist so, ja klar, da steht ein Lebenstraum auf dem Spiel. Das Thema Schamgefühl spielt eine Riesenrolle. Man möchte das vor niemandem zugeben, dass es gerade nicht gut läuft. Nicht vor sich selbst und schon gar nicht vor anderen. Freunde, Familie, die im Zweifel eh immer gesagt haben, ach, Selbstständigkeit ist viel zu riskant. Mhm. Genau. Und wo für mich also sehr viele das heißt sehr viele, aber viele meiner Kunden kommen tatsächlich auch über Sanierungsabteilungen von Banken. Das heißt, es gibt entsprechend in den Sanierungsabteilungen, die kennen mich bei verschiedenen Banken, und wenn die da halt einen Fall haben, dass jemand durch Kontoführung und so weiter halt auffällt, das heißt, da geht das Alarmsystem an, dann gibt's ein Gespräch, und im Zweifel sagen die hier, wir haben hier jemanden, gucken Sie sich mal die Arbeit von der Frau Müsser an, und in der Regel sagen die auch, okay, wir sind auch bereit, da nochmal, weiß ich, mit einem Dispo mitzugehen, um eine Charge Honorar freizugeben, weil das halt hilft, das Unternehmen wieder auf gesunde Beine zu stellen. Und das heißt, die kommen schon aus einer Situation, wo es schon echt, also sehr, sehr deutlich knirscht und wo die schon echt auch erschöpft sind. Aber es ist halt wichtig, dass zumindest noch so ein bisschen Restpower da ist und ein Restglaube auch ans eigene Unternehmen. Und ich meine, das klingt halt hart, aber das ist auch der Grund, warum ich seit fast 20 Jahren auch nicht mehr mit Existenzgründern arbeite. Weil die einfach zu einem ganz frühen Zeitpunkt überhaupt noch nicht offen sind für die Beratung. Das ist wie Pubertät, kannst du dir im Prinzip vorstellen. Das ist so dieses, ich habe hier die beste Geschäftsidee und ich mache das total richtig und das habe ich mir ausgetüftelt und ich schalte die Website online und dann läuft das automatisch und dann verteile ich noch ein paar Flyer und dann mache ich ein bisschen Insta und schon bin ich ausgebucht. Und ja, genau, das ist halt wie Pubertät. Und deswegen, also ich arbeite eigentlich nur mit Unternehmern, die Minimum 3, lieber noch mindestens 5 Jahre auf dem Markt sind, weil die haben sich ihre erste blutige Nase geholt. Die haben dann festgestellt, okay, da und da, irgendwas mache ich nicht falsch und jetzt will ich aber wissen, was ich falsch mache. Ich möchte jetzt die Beratung von außen. Und das ist am Anfang aus meiner Erfahrung sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Also das ist so ein bisschen wie Sauerbier verkaufen.
Da möchte ich mal noch mal ein bisschen früher ansetzen, weil du jetzt von fünfstelligen Beträgen gesprochen hast. Ich kann aus meinen letzten Jahren Selbstständigkeit sagen, ich hatte mal eine sehr unschöne Geschichte mit einer Kundin. Ich hoffe, wenn sie das jetzt noch hören sollte, dass sie inzwischen erwachsen geworden ist. Man zahlt Rechnungen auch, wenn man sie macht, und man kann dann nicht die Leistung des Trainers, Mentors, Coaches in Frage stellen, wie auch immer. Ich kann nicht sagen, weil ich was nicht umsetze, ist dann derjenige schuld, der mir das gesagt hat. Und ich habe das dann halt ganz klar angesprochen. Ich habe gesagt, wir können nicht weitermachen, wenn du nicht für dich verstehst, wie du Dinge umsetzen musst. Du kriegst von mir die Anleitung, mehr kann ich nicht tun. Also ich kann nicht Tag und Nacht neben dir stehen und dir sagen, du sollst das so und so schreiben. Das ist nicht meine Aufgabe, das war vertraglich nicht vereinbart. Jedenfalls hat sie sich dann geweigert, die Rechnung zu zahlen. Und wir sprechen hier, damals habe ich mich noch unter Wert verkauft für eine 3-stelligen Rechnung. Die ist bei mir nicht eingegangen. Ich habe das dankbare Glück schon immer gehabt, seitdem ich selbstständig bin, dass ich einen Ehemann habe, der mein Backup ist im Ernstfall. Und trotzdem ist es passiert, da haben sich Buchungen überschnitten. Und ich will das überhaupt nicht schönreden. Das war die absolute Tragödie. Buchung ist nicht eingegangen, da haben sich Buchungen überschnitten, obwohl das eigentlich vertraglich vereinbart war. Und dann passieren folgende Dinge. Impressum nicht gezahlt, Website nicht gezahlt. Und das sind wirklich Kleinstbeträge, wenn ich von meinen Fixkosten ausgehe. Was passiert, wenn dein Impressum weg ist? Dann kriegst du einen Brief von der Datenschutzbehörde, weil du bist nicht rechtsgültig gemeldet. Und schon hast du ein Riesenproblem. Ich konnte das zum Glück alles klären und erklären und habe mich dann auch in die Spur gemacht und um das Geld gekämpft, weil es mir zugestanden hat. Aber auch von sowas ist man, oder vor sowas ist man nicht geschützt. Und wie gesagt, wir reden hier von Kleinstbeträgen. Also es kann noch viel, viel früher anfangen.
Na klar, natürlich. Das ist, also wenn du solo selbstständig bist, dann ist das gleiche Spielchen halt, ich sag mal, mit einem Null weniger. Ne? Also
richtig.
Ne, aber der Mechanismus ist der gleiche. Ne? Also das, ja.
Und ich war da nicht mehr, so wie du gerade gesagt hast, ich war da auch nicht mehr in der Existenzgründungsphase. Da waren schon viele Dinge vorher passiert, aus denen ich gelernt hatte. Aber ich habe da einfach damals gemerkt, der Fehler lag insofern bei mir, dass ich in meinen Vertragsformulierungen viel zu nett und höflich war. Ich musste viel, viel mehr lernen, Dinge auch klar zu sagen und darauf auch zu bestehen. Dann eben auch mal eine Mahnung zu schreiben, ist nicht ganz einfach, weil man immer denkt, ja, und ich will demjenigen ja nicht schaden. Aber auch das kann einen, darauf wollte ich nochmal hinaus, das kann einen in die Existenzkrise
stürzen. Ja, klar. Und dann, ich sag mal, auch was für eine verrückte Idee. Ja, man bringt eine Leistung und nimmt dafür Geld. Ja,
also ach, das, nein.
Ist auch, ne, das ist ja völlig durchgeknallt. Aber auch das, ne, also das ist auch immer wieder so ein Symptom, was ich bei meinen Kunden sehe, dieses, also ein schlechter Umgang mit Geld im Sinne von, ich will mich ja nicht bereichern, ne, und ich will ja zu den Guten gehören. Also das ist ja auch so ein sehr, sehr stark verzerrtes Unternehmerbild, was wir haben. Also das heißt, wenn du Selbstständiger bist, dann bist du ja eher der Antichrist. Wir sind alle super reich, wir sind super Schurken, wir gehen alle über Leichen, wir beuten die armen Arbeitnehmer aus, ne? Also das ist ja so, ne, das ist ja so dieses Narrativ, was da immer wieder als Bild auch aufploppt. Und das ist tatsächlich auch in meinen Fällen immer wieder ein Thema, dass sich die Selbstständigen um dieses Thema so winden. Ja, und ich sage mal, wem genau ist denn damit geholfen, wenn du entweder dich so sehr unter Wert verkaufst, so schlecht kalkulierst oder nicht hinterher bist, wenn jemand deine Leistung nicht zahlt, sodass du selbst in Zahlungsschwierigkeiten kommst? Wem genau ist da geholfen? Deinen Kunden, der Gesellschaft im Großen, der Welt, dir selbst? Wahrscheinlich nicht. Ja, also das ist, und das ist wirklich ein Glaubenssatz, mit dem ich sehr, sehr oft konfrontiert bin, so im Arbeitsalltag. Ja, dann erstmal zu sagen, okay, du musst für deine eigene Existenzgrundlage, ich sag, du musst ja zumindest mal auf das Niveau kommen, wie würdest du dastehen, wenn du in diesem Beruf angestellt arbeiten würdest? Und das ist ja mal das absolute Minimum, was du anstreben musst, zusätzlich dafür, dass du halt die ganze Verantwortung trägst. Ja. Ja, also das ist aber wirklich ein Thema und ein Bild, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Ne? Dieses, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache es besser als, weiß ich nicht, mein Chef und so. Das ist alles ehrbar, das, ne, das als Motivation zu nehmen und dann aber unbedingt zu den Guten gehören zu wollen. Ja, und das zu den Guten gehören ist dann sehr, sehr häufig mit halt einer schlechten Kalkulation irgendwie verknüpft. Ja.
Richtig, deswegen sage ich aus der heutigen Perspektive, also die Zielgruppe meines Podcasts ist ja Existenzgründerinnen im eigentlichen Sinn oder Frauen, die sich selbstständig machen wollen. Und ich möchte auch mit diesem Bild aufhören, was viel kursiert, steig mal lieber niedriger ein, du kannst dich ja noch hocharbeiten in deinen Preisen. Ich finde das ganz, ganz dramatisch. Das habe ich damals leider auch geglaubt und es ist dann wirklich so unsagbar schwer, irgendwie Preise anzupassen, seinen Kunden zu verklickern. Jetzt wird's teurer. Wenn man, wie ich eben, in einer Mentoring-Coaching-Bubble ist, dann kann man vielleicht noch sagen, man lässt auslaufen und mit Neukunden startet man dann mit neuen Preisen. Man muss seine Preise ja auch nicht öffentlich teilen. Das zwingt einen ja auch niemand dazu. Da sind schon Chancen offen, die man dann, wenn man gemerkt hat, man hat den Fehler gemacht, ich bin da ehrlich mit mir selber, dann kann man das noch machen. Aber das ist nicht die Prämisse, unter der man sich selbstständig machen sollte. Ich kann ja noch lieber gleich richtig kalkulieren. Sich im Ernstfall, ich meine, wie stehst du dazu? Man muss dich ja nicht immer gleich buchen. Man kann dich wahrscheinlich auch einfach fragen. So.
Man kann mich auch einfach richtig oldschool-mäßig anrufen. Also das,
so.
Ja, also das ist möglich. Ich habe ein Telefon. Ja. das ist, also die Frage ist jetzt, wie ich zu dem Thema Kalkulation stehe, ob man das von Anfang an richtig macht oder wie meinst du?
Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass viele sich immer so sehr davor scheuen, zuzugeben, dass sie vielleicht was nicht wissen. Und auf dem Weg dahin vielleicht sich einfach einen starken Netzwerkpartner suchen. Ich will nicht sagen, man muss dich nicht buchen. Ich bin schon der Meinung, man sollte dich buchen, wenn es 3:12 ist. Aber wenn man, so wie dich, jemanden findet, der in dem Thema so fit und fest ist, einfach zu sagen, hey, ich kenne da jemanden, ich frag einfach mal, mir wird bestimmt nicht gleich der Kopf abgerissen. Es muss nicht erst 3:12 werden.
Das wäre wünschenswert, ja, wenn man das macht. Ja, also ich finde, Also erstmal zu dem, was du eben gesagt hast, also auf jeden Fall von Anfang an richtig kalkulieren. Ja, und richtig kalkulieren schließt für mich eine Krankenversicherung, eine Altersvorsorge und eine Rücklage für die Einkommensteuer mal mindestens ein. Von dem Rest kommen wir jetzt, wollen wir gar nicht anfangen, das würde jetzt zu weit führen. Das heißt, das muss natürlich mit drinne sein. Ich hatte mal einen ganz krassen Fall übernommen vor Jahren, als ich mich stärker auf diesen Fachbereich spezialisiert habe. Habe ich ein Unternehmerpaar übernommen. Die waren schon wirklich in der Sanierung drinne. Also das war wirklich eher schon 11:45. Und ich habe gar nicht verstanden, die hatten ein Produkt entwickelt, das verkaufte sich auch sehr gut. Und ich habe gar nicht verstanden, wo ist denn das ganze Geld hin? Was ist denn passiert eigentlich? Ne? Also das war die erste Charge, war abverkauft. Und dann war irgendwann nach langem, also es hat auch wirklich gedauert, bis ich das geschnallt habe, bis ich es rausgekitzelt habe. Ja, die hatten einen Gründungsberater, der tatsächlich den Tipp gegeben hat, sie sollen bei dem Erstpreis den Unternehmerlohn rauslassen, um erstmal zu gucken, wie das Ding ankommt und wie sie es verkauft. Also das Ding war quasi um mindestens die Hälfte zu billig, um es überhaupt rentabel verkaufen zu können. Ja, und auch da reden wir nicht von irgendwelchen fancy goldenen Kloschüsseln, sondern von einer ganz normalen, realen Existenzgrundlage. Und das Ergebnis war halt tatsächlich, das Eigenkapital für den Wareneinsatz, für die Erstproduktion war aufgebraucht, das Zeug war verkauft. Und damit war halt das Geld weg und auch das ganze Material weg. Und es war einfach kein Geld da, um neues Material zu kaufen und auch kein Geld da, um den Unternehmerlohn auszuzahlen. Und das ist halt ganz klar. Also das finanziert auch keine Bank nach. Also, ne, wo die sagen, dass, also erstmal Steuern dürfen sie sowieso nicht. Und der sagt, ja, okay, also so ein eklatanter, elementarer Fehler, nee, tut uns leid. Ja, also sie sind tatsächlich dann in die Privatinsolvenz gegangen. Also das war schon sehr, sehr dramatisch. Also das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen deiner Zuhörer, Zuhörerinnen, dass die Tragweite dieses Themas sich ein bisschen bewusst zu machen und nicht so, ach, ich fange erstmal so ein bisschen wie auf Hobby-Ebene an und dann gucken wir mal, wie sich so entwickelt. Nein, eine Selbstständigkeit hat das Ziel, dass du davon leben kannst, dass du davon deine Rechnungen bezahlen kannst. Alles andere ist halt Hobby oder Ehrenamt. Ja, und dann verkaufst aber auch nicht als Selbstständigkeit. So, Wort zum Sonntag.
So ähnlich. Ich hatte mal eine Kooperation mit einem, nennen wir es mal, Bildungsanbieter. Und ich verabscheue zutiefst diese Kurse vom Hobby zum Business, weil ich das finde, das ist so außerhalb der Realität, die aber eigentlich die traurige Realität ist. Und ich meine, klar, man muss, so wie du es vorhin schon mal gesagt hast, man muss ein Stück weit brennen für das, was man da tut. Dann kann man auch ausbrennen, ja. Aber ob das immer gut ist, also ich kann das auch aus Erfahrung sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr Mentorin, sondern mehr auf der also auf meiner eigenen künstlerischen Ausprägung, sag ich mal, unterwegs. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich klar macht, wenn man das jetzt hört, ja, wenn du als Künstlerin arbeiten willst, dich selbstständig machen willst, musst du wissen, es ist schön, dass es vorher dein Hobby war, aber du verlierst dein Hobby dadurch. Du gibst dein Hobby auf, weil wenn es Arbeit wird, ist es nicht mehr dein Hobby. Und das kann aus meiner Erfahrung für die eigene Psyche auch eine ganz große Herausforderung werden. Also so nach dem Motto, ich kann nicht mehr malen, ohne dass ich an Arbeit denke. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich mich dann dazu gezwungen habe. Aber das funktioniert nicht gut. Und so wie du es auch gesagt hast, Hobby.
Also ein Hobby ist es, ne, wenn es nicht richtig kalkuliert ist und wenn man nicht eine ernsthafte Absicht damit verfolgt, seine Existenzgrundlage damit zu bestreiten. Ne? Also ich sage das jetzt so ein bisschen hart und provokant. Hobby grundsätzlich, bei dem einen oder anderen mag es funktionieren. Ich selbst finde es auch schwierig, weil es halt eben so ist. Dir fehlt dann der Ausgleich. Ne? Was ist dann dein Ausgleich zu deinem Beruf? Ne, sobald du halt einen Bereich hast, der auch mit einer Erwartungshaltung oder auch mit einem gewissen Druck natürlich einhergeht und gerade in kreativen Bereichen finde ich das sehr schwierig. Also ich meine, ich schreibe ja nun auch seit fast 20 Jahren Kurzgeschichten, ne, und Kurzkrimis. Und das ist mein Ausgleich zu meinem eigentlichen Beruf. Und du kennst das auch. Es gibt Tage, an denen kann man schreiben. Und es gibt Tage, an denen klappt's nicht. Ich meine, es ist wie ein Instrument spielen. Du musst jeden Tag so ein bisschen deine Fingerübungen machen, dann bleibst du drin. Das ist so. Aber nicht jeder Tag ist gleich, ne? Und das finde ich gerade im kreativen Bereich, also jetzt auch wenn wir Social Media mal als Beispiel nehmen, ja, weil dann viele, ne, so von so einer, ich weiß nicht, YouTube Content Creator Karriere da träumen. Meine Güte, also den Druck will ich nicht haben. Also ich habe ganz sicher Druck, ich muss sehr konzentriert sein, aber den Druck, jeden Tag abzuliefern, kreativ zu sein, vorne zu sein, so viel permanent von sich zu zeigen, auch finde ich schwierig. Also finde ich, also ist für mich nicht erstrebenswert, muss ich sagen. Und ich schätze das sehr, dass ich in meinem eigentlichen Beruf natürlich sehr, sehr strukturiert und sehr klar sein muss. Ne, ich arbeite da auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten. Das ist so. Und dann halt einen Lebensbereich zu haben, wie meine Kurzgeschichten oder meine geliebte Gartenarbeit. Und da darf kein Erfolgsdruck drauf sein. Ne, also es gab mal eine Zeit, das war auch so kurz bevor die Kinder auf die Welt kamen, wo ich gedacht habe, oh, komm, jetzt, man stellt sich das ja so romantisch vor, so im Sinne von, ne, da bin ich ja auch wie ein Existenzgründer gewesen, ne, schreibst ein Buch und dann hast du so einen Harry Potter gelandet, so ungefähr. passiert halt einfach null. Ich habe regelmäßig auch Lesungen und Auftritte damit und ich habe mir eine lange Zeit gewünscht, dass das mehr ist und dass das größer ist. Aber inzwischen sage ich, nö, also, das ist ja mein Ausgleich. Und seitdem ich da auch so völlig einen Erwartungsdruck und einen Erfolgsdruck rausgenommen habe, macht es mir auch wieder noch mal mehr Spaß. Und bin wieder kreativer, du probierst dich mehr aus. Und Hobby insgesamt ist auch ein Thema, was ich sehr, sehr oft mit meinen Kunden diskutiere, weil sie das, wie ich es am Anfang gesagt habe, gerne mit als erstes canceln und streichen. Ja, mit der Absicht, sich mehr Arbeitszeit zu verschaffen. Und die nehmen sich damit einen so wichtigen Lebensteil, nämlich wirklich diesen Ausgleich und das Energietanken. Du musst zwischendurch Abstand von deinem Laden nehmen, um auch mal neue Impulse zu haben, frischen Input zu haben, Kraft zu tanken. Also bei mir ist das echt immer so, wenn ich am Wochenende, ne, so Zeit mit der Familie verbracht habe, also oftmals bin ich am Wochenende dann auch beim Kunden, dann mache ich meine Pausentage halt unter der Woche. Ja, das ist so. Aber wenn ich so ein, zwei Tage in meinem Garten war, hey, ich muss montags berufliche Wiedereingliederung machen. Ne? Ich bin da so ausgeklingt, wo ich sage so, ach ja, wo hast du letzte Woche nochmal dran gearbeitet? Ach ja, richtig, das war's. Das ist wirklich unglaublich wertvoll. Und ich finde, nur so kannst du auch über einen langen Zeitraum auf einem hohen Level leistungsfähig bleiben. Anders funktioniert es aus meiner Sicht nicht, sonst brennst du halt einfach aus. Ne? Wo soll der Ausgleich herkommen? Und es ist ja nun auch so, dass du als Selbstständiger ja jetzt nicht nur gerade permanent von Lob überschüttet wirst. Das heißt, von deinen Kunden vielleicht, wenn du aktiv um Feedback bittest, ne, aber kommt halt auch sehr, sehr auf den Bereich an, von Mitarbeitern sowieso schon mal gar nicht, vom Finanzamt nicht und anderen Behörden nicht. Da ist jetzt wenig, wo du, ich sag mal, Zuspruch bekommst, wo dir mal das Köpfchen gestreichelt wird. So, und das, also stehst ja immer mit der Nase im Wind an erster Stelle. Na, und dann halt etwas zu haben, wo du mal den Druck los wirst, ob das jetzt Sport ist, das kann ja von mir aus irgendwie ein Hobby sein oder ein Basteln oder ob das jetzt Schreiben ist, das spielt ja keine Rolle. Aber eine echte Pause ist etwas, was sich völlig von dem Vorangegangenen unterscheidet.
Richtig.
Und wenn du das halt machst, dann tust du dir selbst einen ganz, ganz großen Gefallen.
Ja. Ich formuliere das immer so mit Selbstachtsamkeit gleich Selbstwirksamkeit. Also geht ganz stark. Das, was im Innen passiert, wird ganz viel nach außen getragen. Und Ich hatte gerade noch den Gedanken, dazu wird es von mir tatsächlich auch noch mal eine Solo-Folge geben mit dem Influencer sein. Ich habe da ja schon mal drüber gesprochen. Das ist der Grund, warum ich nur Kooperationen habe, die mich nicht in einen Raum oder in einen Mechanismus zwingen, wo ich performen muss, sondern wo ich ganz frei entscheiden kann, wie ich performe. Das macht es natürlich nicht so einträglich und ich bin vielleicht nicht so cool wie andere, aber das ist am Ende noch irrelevant. Tatsächlich hat sich das bei mir damals nur daraus ergeben, weil ich Dinge gesucht habe, die ich in meinen Business-Alltag integrieren kann. Geld zweitrangig an der Stelle tatsächlich mal, sondern dieses eigene Werte formulieren. Mit wem würde ich überhaupt arbeiten? Für welches Unternehmen kann ich überhaupt guten Gewissens stehen? Und das tatsächlich zu finden, war nicht so ganz einfach, aber ich bin heute durchaus dankbar. Aber wie gesagt, dazu wird es noch mal eine Solo-Folge geben. Ja, wir hatten es vorhin, also, oder ich finde es in dieser Folge jetzt mal ganz spannend. Wir haben wenig über Social Media gesprochen, obwohl ja der Podcast da eigentlich mehr verortet ist. Aber dennoch ganz wichtig, wir haben hier mal andere Marketing-True Crimes aufgedröselt. Und trotzdem will ich das Fass noch mal ganz kurz aufmachen, weil ich es einfach super wichtig finde. Wie stehst du zu dem Thema Social Media für dein eigenes Unternehmen? Und welche Gefahren siehst du auch für Unternehmer, die Menschen dann wieder zu dir bringen?
Also erstmal grundsätzlich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist halt Marketing, Außenauftritt, das ganze Thema eher ein leidiges Thema für meine Kunden. Also für viele Selbstständige ist das so, oh Gott, das muss ich auch noch machen. Ja, das ist wie Steuererklärung, das ist ähnlich beliebt. Es gehört halt dazu. Für mich ist da grundsätzlich der Ansatz auch da eine das Marketing ist für mich eine logische Konsequenz, ja, weil wenn du dir vorne kalkuliert hast, okay, was sind meine Basiszahlen, was muss ich erreichen, ne, um selbst davon leben zu können, dann kann ich mir das im nächsten Schritt ziemlich konkret in Kundenzahlen ausrechnen. Das heißt, wie viele Aufträge sind das pro Monat? Was muss ich machen? Und da von der Basis aus, also ich gehe da immer von der Faktenlage aus, ja, sage ich, okay, wie viele muss ich erreichen, wie viele Kunden und welche Leistung genau will ich denen eigentlich verkaufen? Dann weiß ich ziemlich genau, wer ist meine Zielgruppe und danach kann ich dann entscheiden, welche Kanäle sind denn für mich sinnvoll. Ich habe auch wirklich Fälle, wo ich sage, du kannst dir Insta sparen, also das hat keinen Sinn. Deine Entscheider, an die du musst, die sitzen da nicht. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Medizinprodukte vertreibst und deine Kaufentscheider sind die Einkäufer von einem Unternehmen, so, die sind vielleicht privat da. Mhm. Aber so, das ist, wenn du da jetzt, ne, also jetzt mal so als ganz unreines Beispiel, aber halt wirklich zu gucken, okay, was hat an der Stelle Sinn? Ja, so, das erstmal und dann halt auch zu verstehen, das Marketing, das ist ja kein Selbstzweck, nur damit du irgendwie ein schicke Print oder irgendwas hast oder Papeterie oder wie auch immer und das nur aus einem Pflichtgefühl zu machen, sondern wirklich zu verstehen, du brauchst diese Außenwirkung, diese Sichtbarkeit, um vorne deine Zahlen zu erreichen. Ja, ohne deine Kunden und ohne deine Aufträge hast du keine Existenzgrundlage. Ja, deine Kunden und deine Reichweite, das ist die wichtigste Ressource neben dir selbst im Unternehmen. So, also das ist erstmal so mein Grundverständnis. Deswegen ist das Marketing oder die Umsetzung in Marketing, ob das jetzt in Social Media ist oder in anderen Medien, für mich immer eine logische Konsequenz meiner Arbeit, wo ich mit dem Zahlenteil anfange. Weil in der Regel ist es so, dass die Kundenzahl nicht ausreicht, um die Zahlen zu erreichen. So. Das erstmal grundsätzlich. Und Social Media bin ich persönlich ein bisschen zwiegespalten. Also ich mache es selbst auch. Ich bin überall, ja, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, alles. Für mich ist es aber tatsächlich eher, also für mich ist zum Beispiel jetzt YouTube ein wertvollerer Kanal, weil du musst immer von deinem Kunden ausgehen. Ne? Also meine Kunden sind nun selbstständig. So, was heißt, was machen die? Wenn es gut läuft, sitzen die abends auf dem Sofa und googeln eher, nach, wie kann ich meine finanziellen Probleme im Unternehmen lösen? Ich komme immer wieder in Zahlungsschwierigkeiten. Wie kann ich das lösen? Das heißt, die wollen tief in ein Thema einsteigen. So, das heißt, und da sind für mich die Google-Medien, wie mit YouTube zum Beispiel oder auch mein Blog, wertvoller. So, wenn du aber jetzt ein Produkt hast, was eher konsumlastig ist, ja, wo es um gute Laune, um Ästhetik geht, dann bist du natürlich bei Medien jetzt wie Instagram oder TikTok besser aufgehoben. Immer nach aktuellem Stand, ne? Da ist ja auch immer viel, viel Bewegung drin. Also Instagram hat für mich zum Beispiel nicht so einen riesen Sinn, weil ich mein Thema, also wer diese Plattform nutzt, sucht ja eher Unterhaltung. Ja, das heißt, das ist natürlich der Umkehrschluss, dass Leute abends sich hinsetzen, scrollen und gucken und die wollen eine schöne Ästhetik, die wollen was Lustiges, die wollen Unterhaltung, die wollen Entertainment. Ist mit meinem Thema ein bisschen schwierig. So witzig ist mein Thema nicht. Ja, also ich versuche da natürlich einen guten Humor reinzubringen, so die Leute mal wirklich wieder in Lachen zu bringen. Aber ich weiß nicht.
Da muss ich mal ganz kurz intervenieren, wenn ich darf. Ich habe vorhin deinen Short gesehen mit dem Papierstapel.
Ja.
Ich fand das, wenn man genau hingeguckt hat, das, was da auf dem Tisch lag, schon sehr witzig. Also lieber die Bilder der Kinder sich anzugucken als die Rechnungen. Das hat durchaus seinen Charme gehabt, aber das nur mal am Rande, damit sich der Zuhörende oder Zuschauende vorstellen kann, worüber wir hier reden, was du so für Content machst.
Ja, genau. Also von daher, ich versuche das so kurzweilig und witzig wie möglich rüberzubringen, weil das halt nun mal meine Themen sind. Aber da ist jetzt halt zum Beispiel ein Instagram oder ein TikTok nicht die stärkste Plattform für mich. Ja, weil das ist eigentlich kein Thema, was da gesucht wird, was da erwartet wird. Das ist bei LinkedIn und YouTube ganz klar eine andere Sache. Ja, und von daher, ja, Social Media, ja. Ich bin aber auch sicher, dass die Zukunft ist, man muss mit mehreren Medien in Zukunft arbeiten. Das heißt, dass du Bereiche hast, die langfristig funktionieren, wie zum Beispiel ein Blog oder jetzt ein Videoblog oder ein Podcast und halt diesen sehr kurzfristigen Content wie in den klassischen Social Media Kanälen. Aber ich bin da auch gespannt, wie sich das in Zukunft noch verändern wird. Ne? Also
Ich plaudere mal jetzt zutiefst aus dem Nähkästchen. Das ist eine oder meine Strategie, die ich schon sehr lange fahre und jetzt wieder für mich entdeckt habe und die ich auch immer mit meinen Kundinnen erarbeitet habe. Du musst dich nicht von einem Algorithmus abhängig machen. Es ist eine Logik in sich zu sagen, ich mache Longform-Content, den schneide ich runter. Daraus mache ich oder davon bringe ich die Leute auf meine Website zum Angebot, wie auch immer. Und dann hat sich's einfach. Dann muss ich mich nicht ständig mit den Algorithmusneuerungen beschäftigen. Und was da ganz, ganz oft wenigen klar ist, ist dieses, du brauchst nicht 100.000 Zuschauer. Die kannst du ja gar nicht alle bedienen. Ich habe das in fast jeder Folge, in fast jedem Interview kommt das zum Tragen. Brauchst du nicht. Also, so wie du es gesagt hast, für dich selber jetzt, dein Content tut, was er soll. Du hast Kunden genug, hast genug zu tun und du hast, glaube ich nicht, glaube wir verraten jetzt keine Geheimnisse, wenn ich sage, du hast keine 100.000 Abonnenten bei YouTube.
Auf keinen Fall.
ich wollte es ein bisschen zuspitzen, aber.
Nee, also auf keinen Fall. Ne? Aber auch das, das denken halt viele, die haben dann so eine Influencer-Erwartungshaltung. Ja, das ist so, ne, mein Content, der muss, weiß ich nicht, Hunderttausende oder Millionen erreichen. Aber auch da, deswegen immer von der Zahlenlage ausgehend, wie viele Kunden kannst du denn überhaupt maximal bedienen mit deiner aktuellen Organisationsstruktur? Ne? Also ich kann dir sagen, ich kann im Jahr für persönliche 1:1 Beratung, wo ich in das Unternehmen gehe, maximal 20 Beratungsslots verkaufen.
Ja? Pro Jahr.
Pro Jahr.
Wow.
Ne? Also mehr geht nicht, ja, weil ich bin so intensiv, ne, also das sind nicht Beratungstage, ne, sondern Beratungseinheiten sozusagen. Tage sind es ein bisschen mehr. Aber mehr schaffe ich nicht, weil ab dem Zeitpunkt wäre ich völlig überlastet und meine Beratungsqualität würde definitiv leiden. So, und das ist für mich ganz klar der Cut. Das heißt, wenn ich 20 Einheiten, Beratungseinheiten pro Jahr maximal, also für die persönlichen 1:1, ne, ich kann auch so ein bisschen Online-Geschichten kann ich immer noch mal reinklemmen, aber wenn es wirklich darum geht, ins Unternehmen zu gehen und das Unternehmen intensiv zu begleiten, ne, mit Zahlen, Kontoauszüge durchgucken, Schreibtisch aufräumen, einen Leitfaden entwickeln, okay, wie kommst du an deine neuen Kunden, was muss im Außenauftritt verbessert werden? So, und das sind nicht so viele. So, und dann ist es mir, also ich habe das im letzten Jahr ganz radikal entschieden. Ich habe echt gesagt, ich pfeife auf den Algorithmus. Und zwar in allen Medien. Ich gehe zu 100% von den inneren Glaubenssätzen meiner Zielkunden aus. Was sagen die? Wie schreiben die? Wie googeln die? Ja, und wenn das dann, weiß ich nicht, nur 800 Klicks sind oder wie auch immer, das reicht mir ja völlig, weil in der Regel ist das so, wer sich dann davon angesprochen fühlt, so, der guckt im Zweifel nochmal quer drüber, der guckt auf meine Seite und sagt, ja, da habe ich das Gefühl, die spricht meine Sprache. Ich rufe an oder ich schreibe eine Mail. Das ist immer Geschmackssache. Viele schreiben gerne erstmal eine Mail oder rufen halt einfach direkt an. Klassisch auf dem Festnetz. Ich habe auch einen Anrufbeantworter. Also das ist so ganz, ganz oldschool, ganz normal. Man muss sich halt nur trauen, den ersten Schritt zu machen. So, und deswegen, ich sage mal, für mich wäre es ja eine Katastrophe, wenn jetzt diese Woche 100-mal das Telefon klingelt und alle wollen mal hören, ob ich kommen kann. Würde ich nicht schaffen.
Richtig. Also ich habe jetzt der 20 wegen nur gestutzt, weil ich tatsächlich keine Dimension vor Augen hatte. Aber das ist ja nun mal logisch, es ist dein Business, da weißt du am besten Bescheid. Soll ja auch so sein. Ich, wie gesagt, konnte mir für mich keine Relation machen. Ist gut, dass du es mal gesagt hast. So kann man sich es vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen.
Ja, du kannst dir ungefähr vorstellen, das sind dann quasi so 2 Unternehmen pro Monat, also das ist ja nicht, ne, es überschneidet sich ja auch immer so ein bisschen. Und das ist das, was ich von der Kapazität gut hinkriege. Ne, und alles andere, der Online-Kurs, da habe ich ein bisschen mehr Kapazität, weil da halt so ein paar Videocalls dabei sind. Also da würde ich so 10 pro Monat schaffen, ne, weil die Leute ja dann das selbst umsetzen, ne, selbst lernen. Und die haben dann halt die Videocalls mit mir, wo ich dann halt beim Transfer helfe oder nochmal über die Zahlen drüber gucke, was sie sich neu ausgerechnet haben. Setzt aber halt sehr viel mehr Eigenleistung voraus. Also das ist halt etwas, was ich halt eher jetzt zum Beispiel für Jungunternehmer sehen würde. Die haben noch den Spirit, ne, die haben noch den Drive zu sagen, ich erarbeite mir das selbst, ich mache das. Genau, aber das ist, und von daher weiß ich ja, okay, jetzt virale Reels oder Videos mit, weiß ich nicht, hunderttausenden Aufrufen und entsprechend der Resonanz, dass es zur Action kommt im Sinne von E-Mails oder Anrufen, puh, das wäre schwierig. Ne, weil wie will ich aus so vielen dann rausfiltern, was ist jetzt, weiß ich nicht, die wollen nur mal mit mir quatschen und wer ist ernsthaft? Du musst ja alle abarbeiten. Na, und deswegen, das rate ich dann auch immer meinen Kunden, wo ich sage, pass mal echt auf mit irgendwelchen ungeplanten Schnellschüssen und irgendwie rauszugehen. Überleg dir, du musst doch vorher erstmal genau ausrechnen, wie viele brauchst du denn ganz konkret? Na, wie ist vielleicht eine Schuldensituation? Wie viel mehr Aufträge müsstest du jetzt annehmen, um das abzuarbeiten, zusätzlich zu den laufenden Fixkosten und so weiter? So, und wenn du das halt weißt, dann kannst du eher ganz zielgerichtet schauen, wo erreichst du deine Kunden. Und ich bin da auch immer ein ganz, ganz großer Fan von Kooperationen, Netzwerk. Das heißt, richtige Leute zusammenzubringen. Mache ich auch gerne, dass ich meine Kunden vernetze, wenn sie das wollen. Wo ich sage, oh, hier, du würdest zu dem gut passen. Macht ihr eine Aktion zusammen. Na, ihr könntet euch gegenseitig helfen. Na, und das ist so, ich sage, das, und davon hast du dann mehr als irgendwie halbherzig, weiß ich nicht, irgendwelche Canva-generierten Standarddinger auf Instagram rauszuhauen, weiß ich nicht, einmal alle 2 Monate, weil es dir dann wieder einfällt. Na, und dann enttäuscht sein, dass nichts passiert.
Und was man ja nicht vergessen darf, du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, das Selbstständigsein alleine kostet schon Energie, das Content-Machen kostet Energie unter Umständen. Also ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich nach so einer Podcast-Folge platter bin als nach einem Reel. aber dafür habe ich halt auch Content mit langwirkenden Fähigkeiten, der eben mitkommt. Aber je größer du wirst, umso größer ist die Plattform für Hass. Und das durchstehen zu können, und auch da spreche ich aus Erfahrung, es ist einfach hart und bitter.
Ja.
Und wenn du dann noch diese zusätzliche Last hast, viele romantisieren das immer so, wenn du dann diese Last hast, du musst dein Unternehmen stemmen, das wackelt vielleicht schon oder steht auf wackeligen Füßen, du hast noch ganz viele Unsicherheiten und dann schwappen dir auf so ein virales Reel plötzlich 500 Hasskommentare entgegen, weil du irgendwie polarisiert hast. Autsch.
Mhm.
Das dann noch zu handeln, ist eine ganz große Nummer.
Ja, also finde ich auch nicht erstrebenswert. Also das ist so... Nö. Nee, also, es ist so, auch gerade im Online-Bereich, das ist ja, die Leute sind ja teilweise wie entfesselt. Ja, so dieses, weil sie sich hinter Monitor sicher und anonym fühlen. Ne, also das, ja, das ist keine schöne Ausprägung. Das ist so. Und deswegen, also ich bin persönlich lieber, ich sage, okay, geringere Reichweite, dafür aber sehr, sehr zielgenau. Und das funktioniert eigentlich gut. Und da kann ich echt nur empfehlen, also pfeif auf Reichweite, pfeif auf Algorithmus. Ich weiß, jeder Social-Media-Experte würde das jetzt verteufeln.
Niemals. Aber ich gebe dir so recht.
Genau, ne, also guck einfach, du bist doch nah dran an deinem Kunden. Du weißt doch, was denken die denn? Du bist doch der Problemlöser für deine Kunden. Von daher weißt du doch ganz genau, was du kannst und warum deine Kunden dich brauchen. So, und genau so formulierst du das und genau das ist der Leitfaden für deinen Content, ob du den jetzt als Longform oder Shortform verwendest, am besten beides. Ne, aber halt einfach, also du musst einfach voll auf deinen Kunden eingehen und da hat ja jeder Anbieter das größte Wissen. Ne, von daher ist das gar nicht, das ist nichts, was irgendwie abgekoppelt von deiner Selbstständigkeit ist, sondern das ist einfach Teil davon.
Richtig. Und was da auch nochmal ganz, ganz wichtig wird, da muss man sich auch überhaupt nicht für schämen, wenn man in der Anfangszeit oder auch später noch, ich habe das ganz lange gemacht, dass ich, wenn jemand dann wirklich Kundin wird, dann habe ich einfach gefragt, hey, wie bist du denn auf mich gekommen? Was war deine Frage? Was hat dich zu mir geführt? Und das habe ich dann weiter in Content umgesetzt. Also kann man machen, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden, weil wir so viele Schnittstellen haben. Ich habe gar nicht erwartet, dass das Interview so lang wird. Und um das Ganze jetzt nochmal rund zu machen, was würdest du denn jetzt den Zuhörenden, Zuschauenden noch mit auf den Weg geben? Oder was ist jetzt noch für eine Thematik in deinem Kopf, über die du gerne nochmal sprechen möchtest?
Also ich kann eigentlich nur Mut machen, zu sagen, hab keine Angst, dir die Zahlen anzuschauen. Ja, die gehören dazu. Und dann entsprechend in der logischen Konsequenz ist einfach ein absolut passgenaues Marketing, was auf deine Leute passt, was für dich authentisch ist, logisch, und auch da braucht man keine Angst haben, es gehört zum Business dazu. Ne, nur so kommst du auf deine Zahlen, und machen. Feste Arbeitsblöcke dafür einplanen, nicht länger vor sich herschieben, sondern anpacken. Und dann sind die Aufgaben meistens auch sehr viel kleiner, als man sich das so im Kopf ausgemalt hat. Also aus der Mücke den Elefanten gemacht. Also an sich der Sache stellen, angehen und umsetzen. Und dann fühlt man sich besser und alles läuft.
Ich danke dir sehr für alles, was du jetzt geteilt hast, und sage Bye und Shalom, deine Milane und
deine Jasmin.
Genau. Danke.
Tschüss.